Schlagerradio Podcast.
Heute geht's um die Liebe. Mann, nicht um die Romantik, das Verliebtsein, sondern um, genau, die Trennung. Du darfst gehen, so heißt das Buch der Mediatorin Dr. Annette Oschmann. Heute ist sie bei mir. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Frau Oschmann, eine Trennung, die hat ja jeder von uns irgendwie wohl schon mal durchgemacht. Und ich fragte mich ja auch oft und Sie wahrscheinlich auch, warum muss das meist immer so schmerzhaft sein?
Ja, das hat natürlich ganz viel mit Gefühlen zu tun, mit dem Gefühl von Scheitern, mit Ärger, mit Traurigkeit, mit Wut. Das ist die emotionale Seite und es gibt natürlich eine wahnsinnig rationale Seite mit dem Thema, wie gehe ich das jetzt alles an? Mhm. Wo fange ich an? Wie mache ich weiter? Wie bekomme ich es einigermaßen gut hin?
Tja, und beim ersten Mal, ich kann mich noch erinnern, Sie vielleicht auch, da tut es ja nochmal so richtig weh, wenn man 15, 16 Jahre alt ist. Und eine Frage, die man sich ja stellen kann, wir sind alle älter und reifer geworden, werden eigentlich Trennungen im Laufe des Lebens leichter?
Nein, werden sie nicht.
Ach, schade.
Leider nicht. Manchmal werden sie nur noch schwerer und schwieriger. Ja. Je länger wir mit jemandem zusammen sind, je mehr dranhängt, wenn wir Kinder haben, wenn wir vielleicht was zusammen aufgebaut haben, viele Erinnerungen teilen, dann wird es immer schwerer. Aber an die Zeit natürlich mit 15, 16 erinnere ich mich, da tut es so weh, subjektiv wie nichts anderes. Aber man legt sich einfach mal hin, man steht die Zeit durch, man heult, man geht mit Kumpels raus und dann ist die Sache gegessen. Das ist, wenn wir älter werden, nicht mehr ganz so einfach.
Ja, jetzt kennen wir es ja auch aus der Boulevardpresse. Da lässt sich ein Promi scheiden und da steht dann 20 Jahre Ehe vorbei, Ehe gescheitert. Frage, ist diese Sichtweise eine richtige? Man könnte ja auch sagen, Mensch, die haben es 20 Jahre miteinander ausgehalten.
Ja, genau. Das geht auch immer um einen Perspektivwechsel. Also erstmal der Punkt Scheitern. Ist das wirklich gescheitert? Also viele haben dieses Gefühl, nach einer langen Partnerschaft, jetzt bin ich gescheitert. Dahinter steckt das Ideal, dass wir lebenslang Partnerschaften eingehen. Das ist immer noch in unseren Köpfen diese Romantik, der Prinz, die Prinzessin und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.
Scheiß Hollywood, sage ich nur.
Bei uns Scheiß Hollywood, Scheiß Märchen ist ganz genauso. Ja, und das steckt in uns drin. Und da kommt dieses Gefühl des Scheiterns. Mhm. Und genau an dem Punkt, Scheitern ist ein Gefühl, mit dem man umgehen kann, dass man auch nochmal drehen kann. Es geht auch im Perspektivwechsel, Paradigmenwechsel. Ist das wirklich ein Scheitern? Oder wie Sie sagen, die Perspektive mal zu legen auf die 20 Jahre, die man zusammen gestaltet hat und auch die wertzuschätzen. Auch nach einer schlimmen Trennung, auch nach einer schlimmen Zeit. Diese Zeit ist nicht verschwendet. Sie war da, sie gehört zu meinem Leben. Leben verläuft nicht immer geradlinig, sondern es geht in Kurven, es gibt Umwege, es gibt Abkürzungen. Das gehört alles dazu. Und diese Zeit wertzuschätzen und den Punkt zu erkennen, wo ich neu gehen muss, das ist die Kunst.
Frau Oschmann, was sind denn aus Ihrer Sicht als Trennungsprofi die häufigsten Trennungsgründe?
Die häufigsten Trennungsgründe, würde man vermuten, sind Außenbeziehungen oder irgendwie jemand anderen getroffen, Urlaubsbekanntschaft, was auch immer. Die häufigsten Trennungsgründe sind tatsächlich, dass man sich auseinandergelebt hat und dass derjenige, diejenige das Gefühl hat, in der Beziehung nicht mehr gesehen zu werden. Mhm. Es gibt so zwei Aspekte in Beziehung. Das eine ist die Identität. Werde ich von meinem Partner gesehen in meiner Identität, so wie ich bin? Und der andere Punkt ist Bindung. Kann ich mich auf meinen Partner verlassen? Und in längeren Beziehungen oder über Schwierigkeiten oder nehmen wir über Corona, stellt sich heraus, wir haben uns irgendwie auseinanderentwickelt. Ich werde nicht mehr gesehen, ich fühle mich nicht mehr gesehen. Und das ist der häufigste Grund. Das können aber viele gar nicht so formulieren. Es kommen viele zu mir, die sagen, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Sagen Sie mir doch bitte einen sachlichen Grund, warum ich mich trennen soll.
Das ist interessant, ne? Also die wissen selber nicht, warum sie sich trennen sollen, fühlen sich aber unwohl.
Ganz genau. Und das ist ein Kern. Die Menschen trauen sich selbst nicht über den Weg und viele haben einfach auch die Verbindung zu ihrer Intuition verloren, zu ihrem Bauchgefühl. Das klingt jetzt so spirituell oder nebulös, aber das ist ganz, ganz wichtig für Entscheidungen. Die trauen sich dann selbst nicht mehr über den Weg, weil sie sich selbst nicht wertschätzen. Und da fängt alles an. Ich darf zu mir stehen. Ich darf zu mir stehen. Ich darf mich ernst nehmen. Ich darf meine Bedürfnisse ernst nehmen, meine Gefühle, meine Interessen. Was brauche ich?
Die innere Balance muss irgendwie noch stimmen.
Die innere Balance, die Gefühle, ja. Ganz genau. Wie fühle ich mich mit der Situation?
Gibt es eigentlich so eine goldene Regel für eine gute, gelungene Trennung? Kann man sagen, dass die Blaupause so müsste es machen?
Ja, also ganz wunderbar wäre, wenn sich beide in die Augen schauen und sagen, also ich glaube, wir haben uns auseinanderentwickelt. Siehst du das auch so? Ja, sehe ich auch so. Ja, lass uns mal vernünftig trennen. Das wäre super. Das gibt es nicht. Sondern in der Regel ist es einer, der sich daraus entwickelt, der andere will vielleicht weitermachen oder hat noch Gefühle, romantische Gefühle, Liebe. Und dann ist dieses Ideal meistens ganz weit weg. Manchmal spüren auch beide das, was nicht stimmt, aber die trauen sich nicht. Und dieses Ideal der vernünftigen Trennung, das ist ganz, ganz selten.
Ja, und dann kommt ja meist nach einer Trennung, gerade in langjährigen Beziehungen, Ehen, die Schlammschlacht. Wie kann man die verhindern?
Ja, indem man ganz schnell anfängt, sich auf sich selbst zu besinnen. Also erster Punkt, in jeder Trennung kommen Gefühle hoch. Das ist völlig normal. Ich bin wütend, ich bin ärgerlich, ich bin traurig, ich fühle mich vielleicht sogar gedemütigt. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles arrangieren soll. Ganz oft kommt der Kassensturz natürlich dazu. Ja. Wie soll ich das alles finanzieren? Ganz wichtiger Punkt, Geld in Trennungen. Kinder sind eigentlich, hätte ich als erstes nennen müssen, sind das Allerwichtigste. Alle Eltern wollen eine gute Trennung für ihr Kind und denken zuerst immer an ihre Kinder. Wie geht es mit den Kindern weiter? Und das sind diese Themen, die hochkommen. Und sobald man dann reingeht und die Menschen verletzt sind, geht es in Richtung Schlammschlacht. Ja, oder das, was wir so von außen wahrnehmen. Und der Punkt ist, diese Gefühle sind alle da. Die können wir jetzt auch nicht wegdiskutieren. Und ich will die auch gar nicht wegschieben, zum Beispiel im Coaching, sondern im Gegenteil. Der Fokus geht auf die Gefühle. Wie gehe ich mit solchen Gefühlen konstruktiv um? Die lebe ich durch eine Zeit lang. Und dann ist die Kunst, irgendwann den Schalter umzustellen, so schnell wie möglich natürlich, und zu sagen, ich will hier eine gute Trennung.
Eigentlich sind Sie ja in so eine Marktlücke gestoßen. Ich kenne etliche Coaches für eine glückliche Beziehung. Und Sie drehen es um und sagen, ich bin der Coach für die Trennung. Wenn ihr zu mir kommt, dann müsst ihr auch irgendwie auseinandergehen. Oder können Sie manchmal noch flicken?
Ja, ganz genau. Ganz so ist es nicht. Es kommt immer die Einzelperson kommt zu mir. Das ist ein Einzelcoaching. Ich habe einzelne Menschen hier. Ganz selten kommen mal beide. Aber der Kern ist, es ist die Einzelperson. Und die kommt mit dem Thema, ich will mich trennen, aber ich weiß nicht wie. Und oder ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Ja.
Es sind auch häufig Menschen, sagen wir mal so, ab 40, Mitte 40, die stellen sich die großen Lebensfragen. Da ist vielleicht ein Verwandter oder die Eltern sind schwer erkrankt oder es ist jemand verstorben. Und dann kommen so die Gedanken hoch, wie will ich eigentlich mein Leben jetzt weiterleben? Soll das so bleiben oder habe ich jetzt nochmal die Chance, was zu verändern? Das heißt, mit diesen ganzen Fragen kommen die. Und im Coaching ist die Trennung ja nicht vorgegeben. Ich habe Klienten, die nochmal zurückgehen. Ich habe Klienten, die sich sehr lange mit dieser Entscheidungsfrage tragen und dann doch sich trennen. Es gibt Menschen, die sind nach 4 Sitzungen durch und sagen, so, ich trenne mich jetzt, ich ziehe das durch. Das ist alles möglich und Coaching soll einfach diesen Prozess der Entscheidungsfindung begleiten.
Du darfst gehen, heißt Ihr Buch und da geht's eben um die Trennung. Und Frau Oschmann, sind Sie denn selber noch glücklich oder schreiben Sie aus der Erfahrung, weil Sie selber getrennt sind?
Das ist eine sehr gute Frage, vielen Dank. Also ich bin 53 Jahre alt, ich habe Trennungen erlebt.
Ja.
Ich habe aber das Glück, dass ich seit über 20 Jahren mit meinem Ehemann verheiratet bin. Wir haben gemeinsame Kinder, wir haben ein gemeinsames Leben und ich bin glücklich verheiratet. Das ist aber keine Einbahnstraße im Coaching, sondern ich nehme dieses Gefühl mit ins Coaching und ich sage immer, Liebe darf sich einfach nur gut anfühlen.
Ja, aber ich meine, ich könnte jetzt zu Ihnen kommen, Frau Oschmann, könnte sagen, meine Güte, Sie haben Kinder, Sie sind in einer glücklichen Partnerschaft, Sie wissen doch gar nicht, wie es mir geht mit meinen kleinen Kindern und ich muss mich jetzt trennen. Was wollen Sie mir denn erzählen? Kennen Sie so eine Konflikte?
Nein, die kenne ich nicht, weil ich, ja, tut mir leid, ich hatte ja Trennungen vor meinem Ehemann gehabt.
Ja,
ich habe Trennungen durchlebt, ich habe sie mit meinem Herzen durchlebt, ich hatte schwierige Partner, ich möchte sagen, ein bisschen zu sehr schwierigen Partnern, ich hatte gute Partner, ich weiß, wie Trennungen funktionieren, und dann kommt ein großer Punkt hinzu, ich habe Empathie. Ich kann mich in alles hineinfühlen. Und egal, was Sie mir erzählen, ich kann mich da reinfühlen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, dass einen jemand schlecht behandelt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, sich gedemütigt zu fühlen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, den Ehering nicht abnehmen zu können, weil man sich nackt fühlt. Einfach, weil ich mich in all das hineinfühlen kann. Ja. Seit vielen, vielen Jahren. Das ist der Grund, warum ich von der Juristerei noch abgewichen bin, einen Seitenweg genommen habe in die Mediation. Die Mediation braucht Empathie. Und von der Mediation ins Coaching. Das ist die Grundvoraussetzung und die bringe ich mit. Und wenn mir jemand was erzählt, ich verstehe diesen Menschen und ich glaube ihm.
Aber sagen Sie, machen Sie sich da nicht vielleicht zum Komplizen oder zur Komplizin, denn Sie kennen ja nur die eine Seite der Medaille.
Ja, natürlich. Das ist ja Sinn der Sache. Ich bin sozusagen der unsichtbare Geist neben der Einzelperson. Ich bin die Anwältin, wenn Sie so sagen wollen, der Einzelperson. Ich nehme diesen Menschen ernst in seinen Bedürfnissen. Ja. Und das ist ganz wichtig, denn das macht er selbst nicht. Er braucht mich genau dafür.
Da könnte der andere Partner kommen und sagen, guck mal, die hat dich aufgehetzt.
Nein. Wir haben ja keine schlechte Trennung im Sinn. Wir treten ja alle immer an. Und ich würde das komplett für die Trennungsbranche so ansehen. Wir wollen eine gute Trennung. Und wenn Menschen mich kontaktieren, sagen sie auch ganz oft, ich möchte eine gute Trennung oder harmonisch oder für die Kinder. Und das haben wir im Blick und das verfolgen wir. Es geht aber manchmal nicht. Und dann geht es nicht ums Aufhetzen, sondern ums Stabilisieren. Zu mir kommen die Menschen, die sich ganz oft überfahren fühlen, die ganz oft keine Stimme mehr haben, die sich unsichtbar fühlen. Und die kommen und sagen, was soll ich denn machen? Es geht um innere Prägungen. Dass die Menschen sich unsichtbar fühlen, wertlos. Ohne diesen Mann bin ich nichts, ohne diese Frau kann ich nicht. Solche Sachen. Und dass ich die stärke in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Selbstwertgefühl, in ihrem So-Sein, wie sie sind und sie ermutige, wieder so zu sein.
Ja.
Und das ist kein Aufhetzen, es ist ein Stabilisieren.
Gut gesagt. Ja, aber ich meine, der Selbstwert ist schon ganz schön entscheidend, ne?
Der ist wahnsinnig entscheidend und Sie würden gar nicht glauben, wie viele Menschen einen so geringen Selbstwert haben. Sie sehen das nämlich von außen gar nicht, weil ja ganz viele Dinge aufgefahren werden nach außen hin, um zu zeigen, wie groß der Selbstwert ist. Ob das jetzt Äußerlichkeiten sind, Schmuck oder Autos oder was auch immer. Ja, es wird alles aufgefahren und der Selbstwert, der dahinter ist, der ist so winzig, winzig klein. Ich sage mal, hier kommen Klienten hin, die sind so klein mit Hut, man würde es aber nicht denken. Es sind in der Regel Menschen, die ihren Beruf, ihren Mann stehen, ihre Frau, die Kinder haben, die organisieren können, die planen können, die managen können. Es sind Menschen fachlich super ausgebildet, studiert, bis hin promoviert. Es sind Führungskräfte. Und alle diese Menschen stehen da und sagen, ich zu Hause geht das aber irgendwie nicht so. Und was soll ich machen?
Genau, und dann kommen sie. Ich meine, man könnte ja sagen, Männer und Frauen mit einem guten und hohen Selbstwert fahren meist Kleinwagen.
Das könnten Sie so unterbrechen, denn wenn ich das alles nicht mehr brauche, dann bin ich frei.
Ja, ich habe mal so einen schönen Satz gehört. Ich habe mal so einen schönen Satz gehört, wenn jemand so ganz, ganz dickes Auto fährt, hat er gesagt, hey, was soll es über dich sagen? Was möchtest du, was Leute über dich denken, dass du so ein großes Auto fährst für über 100.000 Euro? Ist ein bisschen was dran, ne?
Da ist was dran. Ich plustere mich auf, also wie die Tiere im Tierreich, da stellt sich eine Mähne auf oder da stellt sich irgendwelche Federn auf. Es ist genauso, ja, um zu sagen, boah, ich bin der Größte. Aber dahinter ist ganz wenig und die Erfahrung haben Sie aber wahrscheinlich auch schon gemacht. Menschen, die total bei sich sind, die strahlen was aus und die brauchen nicht die fette Uhr am Handgelenk. Die strahlen einfach was aus und sie merken das.
Frau Oschmann, du darfst gehen. Das ist ja etwas, habe ich mal so in meiner Geschichte rausgefunden, wenn mir eine Frau gesagt hat, ja, wenn du das und das nicht tust, dann gehe ich. Dann habe ich mal gesagt, ja, okay, du darfst gehen. Dann waren die immer total verblüfft. Warum ist so ein Satz eigentlich total verblüffend für viele Menschen?
Weil der so viel Freiheit gibt. Das ist eine Riesenerlaubnis. Ich habe ja ganz viel im Kopf. Ich habe Vorstellungen von Partnerschaft. Ich habe Vorstellungen, wie ich sein soll, wie der andere sein soll. Wir haben gesellschaftliche Vorstellungen. Irgendwas Normatives schwirrt in uns rum. Und dann sagt jemand, ja, wieso, geh doch.
Ja.
Wir gründen natürlich auf Partnerschaft. Die gesamte Gesellschaft gründet auf Partnerschaft, auf Familie, wenn wir noch einen Schritt weitergehen wollen. Aber viele Menschen sind einfach liiert. Und dann zu sagen, ja, wieso, geh doch. Ich lasse die Freiheit. Nee, ich lasse mich nicht erpressen. Das gibt Freiheit.
Loslassen. Klingt leichter als gesagt, oder?
Loslassen ist so wahnsinnig schwierig. Damit kommen viele Menschen, also gerade auch aus toxischen Beziehungen, sagen, ich will den endlich loslassen, ich will die endlich loslassen. Loslassen ist das Schwierigste. Loslassen steht am Ende eines Prozesses, in dem man sich mit sich selbst beschäftigt hat. Loslassen funktioniert, wenn ich etwas anderes habe, worauf ich mich konzentrieren kann.
Also einen neuen Partner?
Nein, eben nicht. Den brauche ich. Nein, bitte nicht. Also ich sage mal, der neue Partner, das ist die Kirsche auf der Sahne, auf der Sahnetorte, aber nicht mehr. Die Sahnetorte und die Sahne, die müssen zuerst da sein.
Ja.
Und das ist das Leben, was ich mir gestalte. Also der Fokus, der geht auf mich. Hm. Zuerst mal gucke ich auf mich. Deswegen dreht sich in meinem Buch auch ganz viel, ich glaube fast die Hälfte, um mich selbst. Wie finde ich mich wieder? Wie komme ich, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wo habe ich mich vielleicht verloren? Wer war ich früher? Wer will ich sein? So, der Fokus geht weg vom Partner auf mich.
Ja.
Und in dem Moment, in dem ich mich selbst wieder mit mir beschäftige, auch mit meinen Bedürfnissen, auch vielleicht gucke, wie will ich denn, dass es für mich weitergeht, in dem Moment wird mir Loslassen immer leichter.
Jetzt wird es ja Leute am Radio geben, die sagen, der Dunk und die Oschmann, die reden da übers Loslassen, was für ein Schwachsinn. Ich habe kleine Kinder oder schon größere Kinder und ich bin finanziell abhängig vom Mann oder von der Frau. Das Thema Geld kommt dann wieder und dann ist natürlich Loslassen immer ja leicht gesagt, oder?
Das ist die klassische Situation, die Sie ansprechen. Geld und Kinder, ich möchte es umdrehen, Kinder. Für Kinder emotional, für alle Eltern wahnsinnig wichtig, da einen guten Umgang hinzubekommen. Und wenn es nicht funktioniert, leidet der, der eigentlich es lieber besser haben wollte, wahnsinnig. So, das Geld ist noch ein ganz anderes Thema. Und das trifft nach wie vor viele, viele Frauen, die entweder gar nicht arbeiten oder Teilzeit arbeiten, sich um andere Dinge kümmern, also die ganze unbezahlte Care-Arbeit und so weiter, sich um die Schwiegermütter, Geburtstagsgeschenke und ich weiß nicht was. Und bei der Trennung kommt der Kassensturz und das sieht oft sehr finster aus. Das ist ein riesiges Thema, das Geld und die Kinder, gerade für Frauen,
ja,
aber natürlich auch für Männer. Ich sage immer, ins Coaching kommt der sensiblere Teil einer Beziehung.
Es also ist es, also meist Frau,
die Männer sein.
Ja. Ja. Genau. Man unterschätzt uns ja immer. Man denkt ja immer, boah, so holzschnittartig, das sind jetzt die Männer und die harten Kerle. Dabei sind wir auf die Weicheier in der Beziehung.
Ja. Ich möchte das nicht komplett so unterschreiben, aber es, ja, natürlich. Es gibt genauso viele Männer, die in Beziehungen leiden und die sich nicht trauen. Wissen Sie, das ein Phänomen, das habe ich bei Männern ganz oft, die kommen nach 10, 12, 20 Jahren Ehe und sagen, ich wusste schon bei der Hochzeit, dass sie die falsche ist. Das,
ja, cool.
Das glauben Sie, das kommt
ja
nur von Männern und dann geht's los. Und das stimmt natürlich, das berührt mich immer wahnsinnig. Aber das zeigt, wie sehr die da damals in so einer Situation waren. Dann haben sie jemand gedatet und denken so, jetzt muss ich jetzt auch heiraten. Mhm. Oder das erwartet jemand, die Eltern, die Schwiegereltern, ja, jetzt müsst ihr. Und es sind gerade die Männer, die in solche Partnerschaften gehen und sagen, ich wusste es eigentlich schon immer, dass sie nicht die richtige ist.
Komisch, ne?
Ja.
Und jetzt kommt jemand zu Ihnen und sagt, Mensch, Frau Oschmann, das hilft mir schon sehr in dieser Situation. Aber können Sie mir denn garantieren, dass es mir danach besser geht? Was antworten Sie?
Ach ja, dass es besser geht, das ist ja so ein subjektives Gefühl. Und ich gebe keine Heilsversprechen, aber ich habe noch niemanden gehabt, der hinterher gesagt hat, oh je, wäre ich doch geblieben, das war alles so anstrengend, das war so zermürbend, sondern ich habe immer die Rückmeldung, warum habe ich das nicht schon früher gemacht?
Ja, aber es könnte keiner kommen und sagen, Frau Oschmann, Sie haben quasi mir empfohlen, ich soll mich trennen, jetzt verklage ich Sie.
Nein. Also da sind wir jetzt bei einem ganz großen Aspekt mit der Empfehlung und mit dem Versprechen. Das geht nämlich jetzt an die Basics des Coachings. Coaching ist auch Rat geben, auch Empfehlung. Aber Coaching ist aus meinem Gegenüber das rauskitzeln, was er wirklich ist. Man kann sagen, der Kunde ist kundig. Im Coaching gehen wir davon aus, derjenige weiß das alles schon selbst.
Er gibt sich selbst seine Antworten.
Er gibt sich selbst seine Antworten, aber es ist alles überlagert durch Normen, durch man muss sich so verhalten, durch so bin ich aufgewachsen, durch innere Prägungen, ich bin eine Belastung oder was auch immer. Das ist alles überdeckt. Das legen wir im Coaching frei, bis wir wieder zum Kern des Menschen kommen und der kann sich entscheiden.
Frau Oschmann, gibt es denn so, ja, ganz profan gefragt, so Übungen, die man selber machen kann, zu Hause machen kann? Wie finde ich jetzt raus? Ist es an der Zeit, mich zu trennen? Gibt es so eine Art Checkliste, die ich selber aufstellen kann? Das sind die Pros und das sind die Kontras?
Das gibt es natürlich, das machen auch viele und dann sind wir im Kopf. Und gute Entscheidungen entstehen nicht nur im Kopf, sondern die entstehen im Zusammenspiel zwischen Kopf und Bauch. Da muss ich direkt einsetzen.
Also dem Herzen.
Dem Herzen, dem Bauch, den Gefühlen, der Emotion. Also, und darum geht es, das wiederherzustellen. Ich kann eine Pro- und Kontraliste machen, das machen viele, völlig richtig, aber dann komme ich nicht an den Kern der Sache. Das eine ist, das hatte ich schon angesprochen, es geht auch um Identität und Bindung. Fühle ich mich gesehen, kann ich mich verlassen? Das sind zwei so große Fragen. Und dann geht es darum, wie fühle ich mich in der Beziehung? Und es gibt jetzt keine Pauschalübung, die ich machen kann, aber was ich gerne empfehle jedem, ich nenne das Bodyscan mit Affirmation, dass man sich mal 10 Minuten hinsetzt, gezielt einmal durch den Körper geht, das kennen viele aus Meditation oder aus anderen asiatischen Techniken, dass man durch den Körper geht, den Körper scannt und dann zu sich kommt, wirklich bildhaft sich mal so in seinen Bauch setzt und dann mal so sich reinspürt. Was ist da eigentlich? Was will ich eigentlich? Das ist auch ein guter Moment, um einen neuen Satz für sich zu etablieren. Zum Beispiel, ich kann mich entscheiden.
Ja.
Oder ich schaffe das. So. Und dieses zur Ruhe kommen, das ist super schwierig für uns. Das ist für alle schwierig. Ich bekomme ganz oft zurück, ich kann nicht still sitzen. Nee, das kann ich nicht. ich muss immer was zu tun haben. Da steckt nämlich dann sowas hinter. A, Leistung. Ich muss leisten. Nur wenn ich leiste, bin ich wertvoll. B, ich muss produktiv sein. Das beherrscht ja viele von uns und zwar nicht nur im Beruf, sondern ich muss auch privat ständig produktiv sein. Freunde treffen, Meetings, Kinder, was auch immer. Und dann dieses FOMO, Fear of Missing Out, irgendwas, die Angst, irgendwas zu verpassen. Und das Gegenkonzept, sich wirklich Stille zu nehmen, ruhig hinzusetzen und sich mal wirken zu lassen und zu spüren, das ist das Schwierigste und das Effektivste, was man machen kann.
Mal keine Beschallung von außen, kein Handy, kein Fernseher, kein Radio.
Ja, und das ist natürlich auch, das ist gefährlich, ne? Das kann auch körperlich wehtun, wenn ich dann auf einmal auf mich selbst zurückgeworfen bin. Und dann gibt es Menschen, die sagen, da ist nichts. Die sagen, da ist so eine Leere. Das gibt es alles, das stimmt. Die haben nur den Kontakt zu sich verloren. Da ist ganz viel. Und dann mache ich wieder Übungen, die haben auch eigentlich gar nicht mit der Trennung zu tun, sondern die haben was mit den Menschen zu tun. Ja. Was sind eigentlich so ihre Werte? Dann zwei Kernfragen gibt es dazu. Das eine ist so, was waren ihre Lebenshöhepunkte? Peak Experiences auf Englisch. Also was hat sie geflasht, was hat sie total mitgenommen? Das können Urlaubserlebnisse sein. Für viele Eltern ist es die Geburt des Kindes. Das kann sein, dass ich am Rhein unter einem Baum sitze und den Schiffen zugucke. Also was mich total erfüllt. Mhm. Und das andere ist, so wann kommen sie in Flow? Was machen sie wirklich gerne? Wo vergessen sie Zeit und Raum? Und da kommt ganz viel. Und das sind die schönsten Sitzungen, weil die nachher so satt sind, so erfüllend sind. Weil man auf einmal merkt, oh, da steckt ja ganz viel dahinter. Also dann sagt mir der Klient auch was er gerne macht. Und dann kommen da Werte wie Kreativität, Miteinander, Neugierde, Offenheit, Sinnlichkeit, alles Mögliche. Und das sind die erfüllenden Sitzungen. Und das sind so Übungen. Das eine ist in die Stille kommen und das andere rauszufinden, was macht mich eigentlich aus? Was sind meine Werte?
Frau Oschmann, wenn Sie diese ganzen Themen um Trennung von Männern und Frauen hören, frage ich mich natürlich, wo kotzen Sie sich aus?
Das ist eine gute Frage. Völlig anonym bekommt mein Mann eine Menge ab.
Stell dir mal vor, wie es bei denen zugeht. Ist das nicht, wo haben
nein,
wir es nicht
nein,
gut?
Nein. Das habe ich nie, weil ich immer diese ganze kleine Linie sehe, der eine Schritt zu weit, der führt schon dahin.
Ja.
Ich habe ein sehr feines Gespür bekommen für die Linie und für die Liebe, die es zu schützen gilt. Und mein Mann und ich haben ein gemeinsames Ritual über die letzten Jahre aufgebaut. Wir gehen fast jeden Tag spazieren, wir nennen es Walken, eine Dreiviertelstunde und erzählen uns gegenseitig von unserem Tag. Und da kommen dann anonymisiert auch manchmal Fälle, die mir besonders nahe gehen. Das sind Menschen, die nicht in die Handlung kommen, Menschen, die vielleicht aufgrund ihrer Ursprungsfamilie was Toxisches erfahren haben. Da wo ich mal was sagen muss. Und da spreche ich mich aus. Mein Mann ist auch Coach, der hat Coach-Background und der weiß, wovon wir sprechen.
Also familiäre Supervision.
familiäre Supervision und auf den kann ich mich hundertprozentig verlassen und das ist sehr, sehr gut.
Also jetzt wissen Sie ja, wie man das beste Gericht kocht, sprich wie man eine glückliche Beziehung führt. Würden Sie denn für sich und Ihren Mann, der auch Coach ist, sagen, das Ganze, was die Menschen da alles erleben, diesen Beziehungsscheiß, den die haben, diese tragischen Trennungen, das wird uns nicht passieren?
Nein, das würde ich nie sagen. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich sage mal, man weiß nicht, was kommt. Es kann alles sein. Auch die Menschen, die ins Coaching kommen, haben nie daran gedacht, dass sie mal in eine Trennung kommen würden. Nein, das sage ich überhaupt nicht. Ich sage aber auch nicht diese Sätze, man muss an seiner Beziehung arbeiten, man muss um die Liebe kämpfen, alles, was so furchtbar anstrengend klingt. Ja. Das sind nämlich Sätze, die ganz oft in toxischen Beziehungen auch fallen und dann vom schwierigen Partner auf den anderen so projiziert werden,
streng dich an.
Ja. So, ich halte überhaupt nichts von diesem Satz, man muss an der Beziehung arbeiten. Ich weiß nämlich gar nicht, was das ist. Was ich mitnehme und was ich auch selbst immer wieder pflege, ist Wertschätzung und Respekt. Ganz grundsätzlich, egal wie lange ich mit diesem Menschen zusammen bin, egal was ich von dem schon gesehen habe, welche Unterwäsche, welche Socken und was weiß ich nicht. Wertschätzung und Respekt, das hat dieser Mensch verdient. Und der nächste Punkt ist dann auch eine konstruktive Kommunikation. Und was ganz wichtig ist, Komplimente. Komplimente.
Aber Wertschätzung und Respekt, Frau Oschmann, das sind eigentlich die Dinge, die am ehesten in so einer Beziehung flöten gehen, schon nach ein paar Wochen. Kommt dann irgend so ein blöder Satz und schon hat man eine Entwertung im Raum.
Ja, das verstehe ich. Jetzt kommt der blöde Satz. Was mache ich denn mit dem blöden Satz? Warum kommt denn da ein blöder Satz von dem?
Ja, genau.
Muss ich das so stehen lassen? Und ist das dann, also da darf ich mir aber drei Fragen stellen, also oder noch mehr. Wenn ich mich entwertet fühle, dann darf ich mir immer die Frage stellen, ob das hier richtig ist.
Ja.
Ich gehe dann erstmal konstruktiv rein. Ich bringe es aufs Tapet, ich versuche es vorsichtig zu formulieren. Mhm. Wichtig ist, Ich-Botschaften zu senden. Du hast da was gesagt. Ich sag dir jetzt mal, wie das bei mir angekommen ist. Ich fühle mich damit so und so. Hast du das gemeint? Können wir darüber reden und so weiter? Ich-Botschaften, ganz wichtig, sind die in der Kommunikation. Und sobald mich jemand entwertet, muss ich mir die grundsätzliche Frage stellen, ob das Ding richtig ist für mich.
Das ist ja interessant, weil Sie sagen, mit diesen Ich-Botschaften, wir alle kennen das ja, gerade in einem Streit heißt es immer du, ja, und aber ja. Und immer. Ja. Das ist ja. das Killerwort ja. In der Beziehung ist Killerworte aber und immer.
Aber immer und nie.
Ja, aber
nie machst du, nie kannst du.
Ja. Ja. Genau, ja, es ist, kennt jeder.
Also, zwei Aspekte. Der eine ist, sobald ich solche Sätze sage, muss ich anfangen, über mich selbst nachzudenken, denn das zeigt, ich bin unzufrieden. Und dann ist die Frage, warum bin ich unzufrieden? Mhm. Bin ich nicht im Kontakt mit mir selbst? Lebe ich nicht mein Leben? Lebe ich nicht mein Potenzial? Was stört mich wirklich? Das sind nicht die Socken und das ist nicht die Zahnpasta, sondern ich bin mein Störenpunkt. Ich bin mit irgendwas mit mir nicht zufrieden. Da darf ich ran. Und das andere ist, das ist das ganz Bewusste in der Kommunikation, eben nicht du zu sagen, du, das ist so einfach. Das ist auch so eine Opferhaltung. Ich bin hier Opfer der Umstände, weil du so und so bist und immer und nie und hast.
Ja, genau.
Ganz furchtbar. Perspektivwechsel. Nein, ich bin in der Eigenverantwortung. Ich kann an die Dinge selbst rangehen und ich muss mich manchmal zwingen, eine Ich-Botschaft.
Ja, aber das sehen ja viele nicht. Viele sehen ja nicht die Eigenverantwortung, sondern es ist dieser fiese Typ, die furchtbare Frau.
Ja, dafür schreibe ich ja mein Buch. Also,
genau, sonst bräuchte man sie nicht.
Es geht jetzt auch nicht um Schuld oder Scham. Es geht nicht darum zu sagen, hey, du kommunizierst ja komplett grottenschlecht. Mhm. Das hat sich so eingebürgert. Also Kommunikation in Beziehungen, die fährt sich ja so furchtbar ein. Im Coaching ist es manchmal so, da erzählt mir jemand, ja, der und der hat das und das gesagt. Ich so, wie bitte, was sagt der zu Ihnen? Ja, wieso ist das nicht normal? Nee, ist nicht normal, hat sich aber so eingefressen. Was wir uns in Beziehungen an den Kopf schmeißen, ist furchtbar.
Wahnsinn.
Das würden wir unserem besten Freund nicht sagen.
Genau.
So. Da irgendwann aufwachen. Also deswegen Buch oder wie auch immer. Einfach mal an sich rangehen und sagen, hey, muss das jetzt alles so sein? Und diese Sache mit den Ich-Botschaften, die übrigens, die lernen unsere Kinder mittlerweile im Kindergarten. Ja, die lernen ja im Kindergarten Umgang mit Gefühlen, die lernen Ich-Botschaften. Wenn ich mit meinen Kindern spreche und irgendwas von Ich-Botschaften sage, dann hängt denen das zum Hals raus. Das haben die alle schon zigmal gehört. Ja. Also man muss auch einfach mal nur selbst anfangen. Und das verändert schon. Das ist jetzt auch der nächste Punkt. Kommunikation in Beziehungen sind zwei Pole. Wenn ich aber schon anfange, anders zu kommunizieren, dann wirkt sich das auf die Gesamtstimmung aus. Und dann gibt es natürlich so kommunikative Tricks. Man kann mal, wenn es hochhergeht, zum Beispiel sich Rücken an Rücken setzen und sich da mal die Dinge sagen. Also nicht gegenüberstehen oder nicht durch die Wohnung hinterherlaufen oder sowas, sondern sich hinsetzen, Rücken an Rücken und sagen so, ich sehe das so. Wie siehst du das? Nächster, noch ein zweiter Tipp für die Kommunikation, gerade in Streitigkeiten. Das hat jetzt ein Fachwort, paraphrasieren. Das heißt, das zusammenfassen, was der andere gesagt hat. Bevor der andere Luft holt und von sich erzählt, soll der einmal sagen, wie er mich verstanden hat und umgekehrt. Ja, das nimmt ganz viel, klingt super mechanisch, aber das nimmt ganz viel Druck aus so einer streitigen Situation raus.
Ja. Frau Oschmann. Es kommt der Punkt, an dem wir uns trennen. Sie als Trennungscoach werden sagen, naja, das ist mein Daily Business. Ich habe aber noch ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
Nie.
Nie?
Ich gucke Serien auf dem Tablet.
Okay, alles klar. Ich meine, Sie haben sich mit Ihrem...
Ich liebe Krimis, ich liebe amerikanische Krimiserien. Ja. Und das gucke ich auf dem Tablet und den Fernseher schalte ich selbst überhaupt nicht mehr ein.
Wissen Sie, wie man vor 40 Jahren die meisten Ehestreits vermeiden konnte?
Fernseher an?
Einen zweiten Fernseher. Ja, er guckt Fußball, sie guckt, keine Ahnung, Dallas oder Denver und so.
Ja, Fußball ist das größte Geschenk für uns Frauen, ehrlich gesagt.
Absolut, für mehr Freiraum. Ne? Also so ja, muss man das
absolut,
ja sehen.
Na klar. Absolut, früher Samstagnachmittag, 18 Uhr, frei.
Hatte meine Freundin dir gesagt, meine Güte, musst du schon wieder ins Stadion gehen? Ja, was soll ich Samstagnachmittag machen? Ist ewig her. Ich sage, meine Güte, freu dich, du hast Zeit für dich selber. Ein Geschenk. Meine größte Niederlage.
Oh, jetzt muss ich nachdenken. Das war wahrscheinlich mal, dass ich mich um irgendeinen Job beworben habe und den nicht bekommen habe. Aber ehrlich gesagt, ich kann es nicht benennen.
Okay, meine Schwäche ist...
Nein, das heißt nicht, Herr Dunk, das heißt nicht, ich hab Niederlagen gehabt, ganz sicher.
Ja.
Ich glaube, ich habe die irgendwie verarbeitet, verdrängt oder sonst.
Das ist perfekt. Meine Schwäche ist...
Ach, ich bin ungeduldig.
Hm. Aber wissen Sie, was langweilig ist? Da sagen fast alle immer, ich bin ungeduldig.
Ach so. Okay.
Ja, und ich hab immer gedacht, das ist ja eigentlich eine große Stärke. Auch schon tausendmal gesagt, ja. Ungeduld. Sie kommen ins Machen.
Ich komme immer total ins Machen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin total langsam, auch beim Bücherschreiben. Ich bin aber ziemlich schnell.
Ja.
Das ist die Ungeduld. Ich will selbst wissen, wie es weitergeht. Und ich weiß, Ungeduld ist so eine Sache. Ich versuche, meine Geduld zu schulen, indem ich lange Bücher lese. Aber ich bin nicht so der Marathonläufer.
Meine Geburtsstadt
ist Oberhausen im Ruhrgebiet.
Oberhausen, ist das noch Ruhrgebiet, so am westlichen Rand sozusagen?
Ja, es ist am westlichen Rand, aber es ist fettes Ruhrgebiet.
Ja, was verbindet Sie noch mit dem Ruhrgebiet?
Oh, ich wohne noch im Ruhrgebiet.
Das Bodenständige.
Das Bodenständige, das Herz, die Leute sind super herzlich, man kommt total schnell ins Gespräch und man kann reden, wie einem der Mund gewachsen ist. Also das ist wirklich, man muss auf nicht viel achten, man muss auch nicht achten drauf, wie man aussieht oder wie man sich stylt, sondern man kann einfach, man kommt ins Gespräch, das ist total herzlich und schön.
Und es gibt eine große Schlagerliebe in Oberhausen, im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, darüber freuen wir uns ganz besonders. Annette Oschmann, Coach für Trennungen, du darfst gehen, heißt ihr Buch. Wir beide lassen uns jetzt gehen. Liebe Frau Oschmann, danke, dass Sie bei mir waren.
Ach, lieber Herr Dunk, ganz herzlichen Dank. Schlager Radio.